das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Gut zwei Monate nach der Bundestagswahl fehlt nur noch ein letzter Schritt zum Regierungswechsel, die Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler morgen. Den Weg freigemacht dafür haben heute die vier Parteivorsitzenden der drei künftigen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD mit ihren Unterschriften unter den Koalitionsvertrag. Soweit trägt dieses Abkommen also die Handschrift von Schwarz und Rot. Wer dann der Regierung und dem Land seinen Stempel mehr aufdrückt, mal schauen. Wer es auf jeden Fall nicht mehr tun wird, zumindest vom Kanzleramt aus nicht mehr, ist der künftige Altkanzler Olaf Scholz, der nach 3,5 Jahren, wie üblich für einen scheidenden Regierungschef, am Abend mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet wurde. Aus Berlin, Dominik Hebestreit.
Er hätte gern weitergemacht als Bundeskanzler. Nun muss er sein Amt abgeben. Die Bundeswehr verabschiedet Olaf Scholz auf seinen Wunsch mit Stücken von Bach, den Beatles und von Otis Redding. Ein Soul-Klassiker über Respekt und Anerkennung. Olaf Scholz geht nach 3,5 Jahren Kanzleramt und Krisenmanagement.
Vergessen wir nicht, welche Kraft in Deutschland steckt, wenn es zusammenhält. Diesem Deutschland als sein Bundeskanzler zu dienen, das war und das bleibt die Ehre meines Lebens.
Der scheidende Bundeskanzler, für viele sachlich nüchtern, heute einmal mehr sehr nachdenklich. Sein Dreierbündnis scheiterte im Eklat mit dem FDP-Finanzminister auch am fehlenden Geld für weitere Ukraine-Hilfen. Für die Sanierung kaputter Straßen, maroder Schulen und überlasteter Schienen. Das will und kann nun ausgerechnet die neue, unionsgeführte Bundesregierung angehen und zugleich investieren in die klimafreundliche Sanierung des Landes, in die Bundeswehr und in die Sicherheit. Ein milliardenschweres Sondervermögen und Ausnahmen bei der Schuldenbremse machen es möglich. Genau das war Scholz von der Union und der FDP versagt worden. Jetzt ist das Geld da und seit Mittag steht die schwarz-rote Koalition nun auch offiziell, besiegelt durch die Unterschriften der Parteivorsitzenden. Morgen soll Friedrich Merz dann zum Kanzler gewählt werden.
Dieses Land sucht nach einer Regierung, die ab dem ersten Tag sich kraftvoll und planvoll an die Arbeit macht. Und genau das ist unsere Idee. Diesen Plan haben wir mit dem Koalitionsvertrag, den wir heute gemeinsam unterzeichnen.
Während der Unterzeichnung in einem Berliner Industriedenkmal, dem Gasometer, herrscht allerdings keine Euphorie. Eine Liebesheirat ist es nicht.
Ich verstehe übrigens diese Skepsis. Die gilt der ganzen Demokratie. Und deswegen wissen wir alle, dass wir durch Leistung überzeugen müssen. Wir haben auch nicht einfach so 100 Tage oder ein halbes Jahr, sondern jeder Einzelne ist, glaube ich, gefordert zu zeigen, dass er die Zeichen der Zeit verstanden hat.
Nach Wochen der Verhandlungen will die neue Koalition schnell loslegen.
Diese Regierung muss erfolgreich sein. Sie wird das schaffen mit Teamplay, mit Mut zur Entscheidung und mit mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Und wir wissen, Vertrauen entsteht nicht durch Ankündigung, sondern durch Taten. Und deswegen haben wir auch die klare Verabredung, dass diese Regierung zügig mit der Arbeit beginnt.
Im Parlament leitet künftig Jens Spahn die Geschicke der Unionsfraktion. Nachdem er jüngst einen normaleren Umgang mit der AfD im Bundestag gefordert hatte, schlägt er nun moderatere Töne an.
Ich sehe, und das will ich deutlich sagen, unsere Zusammenarbeit nicht so, dass das auf den jeweiligen kurzfristigen Geländegewinn ausgelegt ist, dass wir irgendwie darauf schielen, sondern es geht darum, gemeinsame gute Lösungen für unser Land zu finden, gemeinsam erfolgreich zu sein als Koalition aus Union und SPD.
Olaf Scholz wird daran mitwirken, dann aber als einfacher Abgeordneter.
Und den großen Zapfenstreich für Olaf Scholz begleitet hat der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis. Markus, welchen Eindruck hat der scheidende Kanzler da auf dich bei dieser Abschiedsfeier gemacht?
Naja, zunächst natürlich der Olaf Scholz, den wir kennen, sehr nüchtern, auch in der Analyse, jemand, der nochmal seine eigene Erfolgsbilanz eben auch aufgezählt hat Und sie versucht halt allen auch nochmal deutlich zu machen, denn er ist ja als ein Kanzler aus dem Amt geschieden, dessen Beliebtheitswerte ja wirklich sehr, sehr niedrig waren. Er hat nochmal darauf hingewiesen, dass Deutschland aus seiner Sicht ein Land ist, was wirklich auch viel Kraft hat und was auch stolz sein kann auf sich. Unter anderem auch dabei, was man ja in anderen Ländern derzeit nicht unbedingt immer so hat, dass eben so ein Regierungswechsel, ein Machtwechsel in ganz geordneten Bahnen bis hin zu einem Zapfenstreich passiert. Und dann bei den Musikstücken, da glaube ich, hatte man schon den Eindruck, dass Olaf Scholz auch ein bisschen gerührt war, dass er ein bisschen nachdenklich war, in sich versunken. Und man weiß immer nicht so ganz, ob es am Licht liegt, aber schon auch das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen Emotionen einfach hatte, weil man es auch ein bisschen an den Augen da gesehen hat.
Ja, aber morgen richten alle die Augen nach vorne, der Blick geht nach vorne. Ist denn sicher, dass da dann bei der Kanzlerwahl im Bundestag auch alles glatt läuft?
Ja, sicher ist das nicht. Das ist eine geheime Wahl, aber alle gehen natürlich davon aus. Trotzdem, es ist sozusagen das, was man früher eine große Koalition genannt hätte. Aber diese Koalition, selbst wenn sie aus Union und SPD gebildet wird, hat nur 12 Abgeordnete mehr sozusagen als die Mehrheit, die notwendig ist. Und das sind relativ wenige. Deswegen gibt es schon den einen oder anderen, der eben noch mal überlegt, werden da alle zustimmen, zum Beispiel in der SPD, weil ja auch Abgeordnete es eben Friedrich Merz sehr, sehr krumm genommen haben, was da vor der Wahl im Wahlkampf passiert ist. Insbesondere die Abstimmung über einen gemeinsamen Antrag mit der AfD. Also da könnte es vielleicht den einen oder anderen geben, dem das sozusagen noch im Hinterkopf ist. Und dann natürlich auch die Frage, es gibt Personalentscheidungen, die jetzt in den vergangenen Tagen, bei der Union ist es schon ein bisschen her, aber heute bei der SPD getroffen wurden, die vielleicht nicht jedem gefallen. Und da wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass der eine oder andere dann anders abstimmt. Aber beide Fraktionen sprechen natürlich nochmal mit den Abgeordneten und alle sehen natürlich auch die Verantwortung, die da ist. Denn was würde passieren, wenn das schief geht? Es ist noch nie ein Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt worden.
Also gehen wir mal davon aus, dass das morgen dann klappt. Wie wird denn dann die neue Regierung Merz gleich dann loslegen?
Ja, sie wird sich gleich nach allem, was wir wissen, morgen Abend schon treffen zur ersten Kabinettssitzung. Dabei wird womöglich auch schon eine ganz konkrete Entscheidung getroffen, nämlich die neue Regierung will über 20 beauftragte Koordinatoren, also sozusagen so Sonderstellen, die es einfach gab für diverse Dinge, abschaffen. Also auch um zu zeigen, wir wollen reduzieren, wir wollen Bürokratie abbauen, wir wollen Personal abbauen. Also auch ein Zeichen geben, dass man auch bei sich selber schon anfängt. Und dann beginnt sicher eine Zeit, die sehr schnell erstmal geprägt wird von außenpolitischen Terminen. Friedrich Merz würde dann, wenn er gewählt ist, als Kanzler gleich am Mittwoch nach Paris und nach Warschau reisen. Und ansonsten versucht man auch in der Wirtschaftspolitik, das ist ja eine ganz klare Priorität, Impulse zu setzen. Man hat sich schon verabredet, dass man eben bis zum Sommer auch Gesetze auf den Weg bringen will. Und ein anderer Punkt, den diese Koalition sehr stark betont, Alexander Dobrindt, der künftige Innenminister, hat es auch im Bericht aus Berlin am Sonntag bei uns nochmal gesagt, ab Mittwoch werden eben nochmal die Grenzkontrollen verstärkt. Und dann soll es eben zu diesen verstärkten Zurückweisungen kommen.
Schauen wir noch mal ganz kurz auch noch auf den anderen Koalitionspartner, die SPD, die Regierung ja ab morgen nicht mehr anführt. Wie geht die jetzt in diese Neuauflage von Schwarz-Rot rein?
Also ich glaube, die Personalentscheidungen, die da heute bekannt gegeben wurden, die zeigen, dass man da wirklich auch versucht, einen Schnitt zu machen aus dieser langen GroKo-Zeit, die man damals auch noch so nennen konnte, und eben der Ampelzeit. Der einzige Minister, der auch weiter sozusagen im Kabinett ist, ist Boris Pistorius als Verteidigungsminister. Ansonsten sieht man, Lars Klingbeil ist der Mann, der da jetzt die Fäden in der Hand hält. Und Bärbel Baas wahrscheinlich die neue starke Frau. Ansonsten versucht man mit dieser Personalentscheidung zu zeigen, wir haben ein jüngeres Team, wir haben neue Gesichter und wir haben auch Gesichter, die im Osten, zum Beispiel Carsten Schneider als Umweltminister, bekannt sind, die da vielleicht auch mit Menschen besser in Kontakt kommen können. Und für viele Beobachter wirkt das so, als ob vor allen Dingen Lars Klingbeil da jetzt ein für sich auch sehr vertrautes, sehr loyales Team aufgebaut hat, was sich entwickeln kann in den nächsten Jahren. Vielleicht auch schon, auch wenn es ein bisschen zu weit gegriffen wirkt, weil ja jetzt erst die neue Regierung startet. Vielleicht auch schon eben mit Blick auf die nächste Bundestagswahl 2029.
Markus, vielen Dank für die Informationen und Einordnungen nach Berlin. Ja, morgen soll es also soweit sein, dass die Mitglieder der neuen schwarz-roten Bundesregierung dann ihre Plätze einnehmen können auf der Regierungsbank. Wenn alles wie geplant läuft, dann werden 17 Ministerinnen und Minister im Kabinett von Friedrich Merz sitzen. Wer für die Unionsparteien dabei sein wird, das war ja schon seit der vergangenen Woche bekannt. Die SPD hat dagegen erst heute ihre Karten offengelegt. Und einige der Gesichter dürften den meisten Menschen in Deutschland bislang eher unbekannt sein. Nur einer aus der bisherigen Restampel, Markus hat es ja gerade erwähnt, ist nicht aussortiert worden. Alles neu gemischt also für die neue Regierungsrunde bei den Sozialdemokraten. Torben Ostermann.
Jünger, weiblicher, Ostdeutscher. Nicht viel an diesem Bild erinnert mehr an das Spitzenpersonal der Scholz-Jahre. Er hatte ihn angekündigt, den Generationenwechsel in der SPD. Und tatsächlich ist Lars Klingbeil die ein oder andere Überraschung gelungen.
6 Frauen und 3 Männer, die Verantwortung für unser Land übernehmen werden und die dieses Land und auch die Sozialdemokratie in den nächsten Jahren prägen werden.
Diese Auswahl hat vor allem er selbst geprägt. Klingbeil, Parteichef, künftig Finanzminister und Vizekanzler. Mehr Macht geht nicht. Und das trotz historischer Wahlschlappe, die maßgeblich auch er zu verantworten hat. Es scheint, als wollte er nun mit aller Kraft die Ampelzeit vergessen machen.
Wir brauchen auch welche, die vorangehen und sagen, sie setzen jetzt Politik in diesem Land um. Und ich finde, da ist uns ein guter Personalvorschlag gelungen.
Der Einzige, der seinen Job behalten darf, ist Boris Pistorius. Er bleibt Verteidigungsminister. Selbst in der Union sollen sich das einige gewünscht haben. Am beliebtesten Politiker des Landes scheint derzeit kein Weg vorbeizuführen. Sie gilt als die neue starke Frau der SPD, Bärbel Baas. Zuletzt war die Duisburgerin Bundestagspräsidentin. Jetzt übernimmt sie das Arbeits- und Sozialministerium von Hubertus Heil. Der muss weichen.
Und es freut mich wirklich, dass wir in gemeinsamer Abstimmung erreicht haben, dass eine sozialdemokratische Kabinettsliste präsentiert werden kann, die gleichermaßen Erfahrung und Erneuerung abbildet.
Doch ausgerechnet sie geht leer aus. Saskia Esken führt auf dem Papier die SPD gleichberechtigt mit Lars Klingbeil. Und wie er wäre auch sie gerne Ministerin geworden. Doch während er aufsteigt, ist ihre Zukunft ungewiss. So ist Platz für andere Klingbeil-Vertraute. Der bisherige Ostbeauftragte Carsten Schneider ist einer von ihnen. Der Thüringer wird Umweltminister. Auch Verena Huberts aus Rheinland-Pfalz gilt als eine aus dem Team Klingbeil. Sie soll als Bauministerin für mehr Wohnraum sorgen.
Einige wissen, dass mein Einstieg in die Politik ein wenig anders war. Ich komme aus der Wirtschaft. Ich habe nach meinem Betriebswirtschaftslehrestudium in Trier und der Nähe von Koblenz erstmal ein Unternehmen gegründet und das 7 Jahre geführt.
Auch Stefanie Hubig kommt aus der rheinland-pfälzischen SPD. Die ehemalige Richterin wird Justizministerin. Es steht viel an. Fragen der Migration und Umgang mit der AfD. Rim Alabali Radovan aus Mecklenburg-Vorpommern wird Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mit 35 Jahren ist sie die Jüngste im Kabinett. Und noch ein wichtiger Posten geht an einen Klingbeil-Vertrauten. Matthias Miersch wird Fraktionschef. Mit diesen Männern und Frauen will Lars Klingbeil nun regieren. Es sind seine Leute. Und so hängt sein Schicksal auch von ihrem Erfolg ab.
Ja, die SPD hat ihre Kabinettsmitglieder also vorgestellt, aber bringen die Neuen auch den erhofften Neuanfang für die Partei? Dazu die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Nicole Konert vom Westdeutschen Rundfunk.
Aufbruch, Neuanfang, Mut? Nein, davon habe ich heute nichts gespürt, als die neuen SPD-Ministerinnen und SPD-Minister vorgestellt wurden. Stattdessen schaute ich in etwas müde Gesichter und es war klar, dieses Team muss ab jetzt einfach funktionieren, sonst geht es bergab für die SPD. Es muss sich in einer schwarz-roten Koalition behaupten und schauen, wie viel sozialdemokratische Inhalte es am Ende noch umsetzen kann. Dass der Parteivorsitzende Lars Klingbeil nun eine Truppe aus mehr Frauen als Männern, ein Mix aus Ost- und Westdeutschen, jung und alt, mit Migrationshintergrund und ohne aufstellt, das ist gut. Auch, dass er unbequeme Entscheidungen getroffen hat und der eine oder andere SPD-Minister nicht einfach weitermachen konnte. Aber die Personalauswahl ist nicht besonders kreativ. Im Gegensatz zu den Unionsministern fehlen die überraschenden Praktiker, die mit einem Blick von außen in ein neues Ministerium kommen und unbequeme Fragen stellen. Und ich frage mich auch, wo bleibt der Mut? Ja, der Generationenwechsel an der Parteispitze. die zwei, die das schlechteste Ergebnis der SPD mit zu verantworten haben, SPD-Chef Lars Klingbeil und der künftige Fraktionschef Matthias Mirsch, haben sich nun die einflussreichsten Ämter gesichert. Wie soll sich denn so die Partei erneuern? Wie ernsthaft will die SPD die Wahlniederlage aufarbeiten? Oder ist das nur eine lästige Hausaufgabe? Ein wirklicher personeller Neuanfang war das heute nicht.
Die Meinung von Nicole Konert. Und neben den vielen anderen internationalen Herausforderungen wird auch die Lage im Nahen Osten zu einem der wichtigen Themen für die neue Bundesregierung. Vor allem nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanyahu heute angekündigt hat, die Angriffe im Gazastreifen auszuweiten und einen Großteil des Gebietes dauerhaft besetzen zu wollen. Gleichzeitig spricht die Netanyahu-Regierung schon von der Umsiedlung der Bewohner des Küstengebiets. Das Auswärtige Amt in Berlin hat die Pläne heute umgehend als besorgniserregend bezeichnet. Pierre Steckelbach berichtet.
Israelische Truppen heute nahe der Grenze zum Gazastreifen. Bald sollen es deutlich mehr werden. Israel will den Krieg intensivieren. Das hat das Sicherheitskabinett vergangene Nacht entschieden. Israelische Medien hatten bereits über die Pläne berichtet, als sich Netanyahu am Abend in einer Videobotschaft äußerte. Die Soldaten werden nicht einfach rein und raus gehen. Werden wir Reservisten einberufen, um Gebiete einzunehmen, diese dann wieder verlassen und dann das, was übrig bleibt, angreifen? Das ist nicht der Plan. Unsere Absicht ist das Gegenteil. Der rechtsextreme Finanzminister Smotrich beschreibt die Pläne so: Wir besetzen Gaza, reinigen es und übernehmen Kontrolle in allen Gebieten, die wir besetzen. Seit 2 Monaten lässt Israel keine Hilfslieferungen mehr in den Gazastreifen, geht mit Bodentruppen gegen die Hamas vor und greift aus der Luft an. Fast täglich gibt es Szenen wie diese. Immer wieder auch ruft Israel die palästinensische Bevölkerung auf, Gebiete zu verlassen. Viele wissen längst nicht mehr wohin und haben Angst vor einem noch intensiveren Krieg. Die Operation ausweiten? Was ist denn überhaupt noch übrig, das die Besatzungsarmee zerstören kann? Das israelische Militär erklärt heute erneut, Ziel des Krieges sei es, die Geiseln zurückzuholen und die Hamas zu zerstören. Die Operation enthält eine groß angelegte Offensive, die beinhaltet, den Großteil der Bevölkerung Gazas zu verlagern, damit wir sie in einem sterilen Gebiet vor der Hamas schützen können. Die Vereinten Nationen sind alarmiert. Ein Sprecher warnt, die Offensive führe unweigerlich zu unzähligen weiteren zivilen Toten und Zerstörungen Gaza. Auch in Israel Protest gegen die Pläne vor dem Parlament und Zusammenstöße mit der Polizei. Die israelische Regierung will nur den Gazastreifen halten und dort eine neue Siedlung errichten. Sie werden dort bleiben, Soldaten werden getötet und die Geiseln in schwarzen Säcken zurückgebracht. Bitterkeit bei den Demonstranten, denn auch sie wissen, die neue Offensive ist beschlossen. Einen Zeitplan und mehr Details gibt es nicht.
Christian Limper dazu in Tel Aviv. Wie stellt sich die Regierung Netanyahu das eigentlich vor? Wohin sollen die Menschen denn innerhalb des Gazastreifens umgesiedelt werden?
Diese Frage hat Netanyahu in seiner Videobotschaft nicht beantwortet. Deshalb warnen ja Hilfsorganisationen, auch die Vereinten Nationen, vor vielen, vielen weiteren zivilen Opfern im Gazastreifen. Die Menschen dort haben seit 1,5 Jahren erlebt, dass sie immer wieder evakuiert, vertrieben werden. Seit März blockiert Israel nun jedwede Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Es gibt also dort große Angst. Das Sicherheitskabinett hat wohl auch entschieden, mit Ausweitung der Offensive auch die Hilfslieferungen anlaufen zu lassen. Es gibt hierzu aber keine Details, wie das dann aussehen soll. Und ganz langfristig betrachtet fehlt eine Perspektive, wie ein Gazastreifen, der in weiten Teilen von Israel besetzt, kontrolliert wird, politisch aussehen soll.
Könnte es aber auch sein, dass das alles nur eine massive Drohung ist, um die Hamas dann zu Zugeständnissen zu bewegen?
Grundsätzlich ist militärischer Druck eine Strategie von Netanyahu. Es gilt ja auch eine Art Ultimatum. Das heißt, diese Offensive werde starten. Die Hamas habe bis dahin Zeit, die Geiseln zurückzugeben. Allerdings sagen eben Kritiker auch, dass ja seit Mitte März Israel die Kämpfe, die Luftangriffe insbesondere im Gazastreifen immer wieder intensiviert hat und dass die Hamas eben mitnichten zum Einlenken gebracht hat. Und deswegen sind hier die meisten nicht optimistisch, dass diese Offensive zu verhindern ist, indem die Hamas tatsächlich einlenken sollte.
Und wie fallen die Reaktionen insgesamt in Israel selbst zu diesen Plänen aus?
Für die meisten Menschen in Israel spielt das Schicksal der Geiseln eine große Rolle. Es heißt, dass noch etwa 20 der Geiseln am Leben sein könnten. Und da ist die Sorge groß, dass sie möglicherweise nun durch die eigene Offensive ums Leben kommen. Gleichzeitig werden Reservisten einberufen, viele von ihnen zum wiederholten Male. Da ist eine große Kriegsmüdigkeit zu spüren. Dennoch, die Demonstrationen, die Proteste, die wir sehen, die fallen gering aus. Wohl auch aufgrund der Tatsache, dass die Menschen wissen, dieser Einsatz ist beschlossen und auch Demonstrationen werden das nicht mehr aufhalten.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Erfunden hatte er es nicht, aber er machte es neben der obligatorischen Zigarre zu einem seiner Markenzeichen. Das V für Victory, sprich Sieg. Während des Kampfes gegen Nazi-Deutschland nutzte der britische Premierminister Winston Churchill es als Geste des Durchhaltens, aber an diesem Tag, dem 8. Mai 1945, als Bestätigung. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht endete der Zweite Weltkrieg in Europa und damit die nationalsozialistische Schreckensherrschaft. Und weil sich das am Donnerstag zum 80. Mal jährt, finden in Großbritannien die ganze Woche besondere Jubiläumsfeierlichkeiten statt, um an dieses Ereignis zu erinnern. Den Auftakt hat heute eine ganz besondere Parade in London gemacht, wie Mareike Aden berichtet.
Um Punkt 12 schlägt Big Ben. Es ist der Auftakt des britischen Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Und das Parlamentsviertel steht still. Vor der Parade werden die historischen Worte Winston Churchills rezitiert, als der Premier das Kriegsende ausrief, in dem Land, das zeitweilig allein gegen Nazi-Deutschland kämpfen musste. In den Jahren, die vor uns liegen, werden die Menschen dieser Insel und der ganzen Welt, überall, wo der Vogel der Freiheit in Herzen singt, auf das zurückblicken, was wir getan haben. Und sie werden sagen, verzweifelt nicht, beugt euch nicht der Gewalt und Tyrannei. Dann marschieren sie durch das Zentrum. Rund 1300 britische Soldatinnen und Soldaten, gemeinsam mit Einheiten aus Commonwealth- und NATO-Ländern. Und eine kleine Gruppe aus der Ukraine. Symbol für die britische Unterstützung gegen die russische Aggression. Das wäre ganz im Sinne Churchills, sagt der britische Historiker Tim Bovary. Große Paraden wie heute sind auch wichtig, um die Menschen an die Hintergründe des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. Es wurde ja nicht gekämpft, weil Großbritannien und Frankreich strategische Interessen oder Sentimentalität gegenüber Polen hegten, sondern weil Aggression nicht siegen durfte. Das Gesetz des Dschungels durfte nicht zum Prinzip internationaler Politik werden. Und das darf es auch heute nicht. Die Feierlichkeiten am Victory Day vor 80 Jahren. Im ganzen Königreich ausgelassen. Mit der Königsfamilie stand auch Churchill auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Die spätere Queen Elizabeth stahl sich davon und feierte unerkannt mit der Menge. Menschen, die sich nicht kannten, liefen Arm in Arm durch die Stadt. Wir waren alle so glücklich und erleichtert. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten heute die Veteranen von damals. König Charles empfängt sie nach der Parade im Buckingham-Palast. Fast 400.000 britische Soldaten verloren im Zweiten Weltkrieg ihr Leben. Es ist so wichtig, dass wir uns erinnern, vor allem an die Menschen, die im Krieg ihr Leben gegeben haben. Denn die jüngere Generation weiß manchmal gar nicht, was wir durchleben mussten. Wie vor 80 Jahren gibt es heute im ganzen Land kleine Nachbarschaftsfeste, auch hier im Osten von London. Für viele Briten ist es ein stolzer Tag, der so manchen nachdenklich macht. Was ist unsere Rolle in der Welt? Wie wollen wir Einfluss nehmen? Wir sind nicht das gleiche Land wie bei Kriegsende, weil wir sollten uns darüber klar sein, welche Erwartungen wir haben und dass wir für unsere Verbündeten und Freunde einstehen. Ein Höhepunkt des Tages, die Flugshow mit Maschinen von damals und heute. 4 Tage lang feiern die Briten nun den Sieg, der ihr Selbstbild bis heute prägt.
Und weitere Nachrichten des Tages, Konstantin, jetzt mit dir.
Am Freitag hatte der Verfassungsschutz mitgeteilt, die AfD künftig bundesweit als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Dagegen wehrt sich die Partei vor Gericht und hat jetzt Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Die Co-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla kündigten an, alle juristischen Mittel auszuschöpfen, damit die Einstufung zurückgenommen wird. In der Klage heißt es, das Vorgehen des Verfassungsschutzes sei offensichtlich rechtswidrig. Es drohe ein nicht wiedergutzumachender Schaden bei Wählern. In Deutschland kommen immer mehr Babys per Kaiserschnitt zur Welt. Inzwischen ist fast jede dritte Geburt ein operativer Eingriff. Laut dem Statistischen Bundesamt haben allein 2023 fast 220.000 Frauen so entbunden, ein Höchstwert. Zum Vergleich, vor 30 Jahren waren es etwa halb so viele. Ein Grund ist, dass viele Frauen später zum ersten Mal Mutter werden. In Rumänien ist die Präsidentenwahl noch nicht entschieden, aber schon jetzt hat sie zu einer Regierungskrise geführt. Die pro-westliche Koalition in dem EU- und NATO-Land ist faktisch zerbrochen. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Ciolacu hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem der Präsidentschaftskandidat seiner Partei in der ersten Wahlrunde ausgeschieden war. Der lag weit hinter dem rechtsnationalistischen Bewerber Georges Simion. Ciolacu sagte, seine Koalition habe keine Glaubwürdigkeit mehr. Die US-Regierung hat im Zuge ihrer verschärften Migrationspolitik eine bewährte App für Asylanträge umprogrammieren lassen. Sie dient jetzt der sogenannten Selbstabschiebung. Die Funktion verspricht illegal eingewanderten Migranten eine Belohnung von $1.000, wenn sie freiwillig die USA verlassen. Das Heimatschutzministerium teilte mit, wer sich in der App dafür anmelde, werde von einer Inhaftierung ausgenommen. P. Daddy, Puff Daddy oder Swag. Der US-amerikanische Rapper Sean Combs ist unter einigen Künstlernamen bekannt. In New York muss er sich nun vor Gericht verantworten. Combs wird unter anderem vorgeworfen, Frauen und Männer sexuell missbraucht, vergewaltigt und teils mit Gewalt genötigt zu haben, an Sexpartys teilzunehmen. Ihm droht lebenslange Haft. Combs bestreitet die Vorwürfe. Das Urteil wird in wenigen Wochen erwartet.
Eine perfekte Balance und sicherlich auch Nerven aus Stahl, die braucht man beim Tanz auf dem Seil. Denn da oben kommt es auf jeden Schritt, auf jeden Millimeter an. Und weil das auch im Publikum jeder weiß, ist Hochseilakrobatik seit jeher ein ebenso spannendes wie faszinierendes Spektakel. Um trittsicher zu werden, muss man allerdings schon früh anfangen. Das weiß man in der Familie Weisheit schon seit 125 Jahren. Gerade hat die Hochseiltruppe ihr Jubiläum gefeiert, mittendrin in ihrer Heimatstadt Gotha. Dort hat sich Anna Wulfert angeschaut, was zu einem Leben als Drahtseilakt dazugehört.
Mit Fahrrädern, Einrädern, Pyramiden und den jüngsten Mitgliedern unserer Familie, das alles dargeboten um 17 Uhr.
Kurz vor der Show stehen die Artisten der Hochseiltruppe Geschwister Weisheit zusammen und gehen das Programm durch. Es ist ein aufregender Tag für die Familie, denn die 7-jährige Ruby wird zum ersten Mal vor Publikum zeigen, was sie kann. In 12 Metern Höhe. 3 Tage vorher. Die Weisheit sind gerade aus Bremen zurückgekommen und bauen für den Thüringentag auf, ein mehrtägiges Volksfest in ihrer Heimatstadt Gotha. Das gestaltet sich kompliziert. Der zugewiesene Platz am Schloss bereitet Probleme.
Es ist ein sehr unwegsames Gelände. Wir sind da 10 Meter höher. Wir haben hier eine Hecke dazwischen und es dauert einfach viel, viel länger, als wenn man einen freien Platz hätte.
Die Seile zwischen den beiden Masten verlaufen je nach Show in 12, 30 oder 40 Metern Höhe. Jeder Fehler beim Aufbau wäre ein hohes Sicherheitsrisiko für die Artisten. Peter Mario Weisheit ist der Chef der Hochseiltruppe. Der 63-Jährige steht schon fast sein ganzes Leben lang auf den schmalen Seilen, kennt sich bestens aus.
14 mm. 14 mm Stahlseile, aber reicht.
12 Artisten gehören dem Familienbetrieb an. Wenige Kilometer entfernt, auf dem Hof der Weisheits in Gotha, ist Ruby, die Jüngste, gerade aus der Schule gekommen und trainiert mit ihrer Mutter für ihre große Premiere.
Schön die Mitte nehmen, Kopf hoch und schön ans Ende kommen, ne? Nicht mehr weggeschüttelt von hier.
Der erste Auftritt aller Nachwuchsartisten, vor Publikum einmal über das Hochseil balancieren.
Wir laufen einfach drüber. Beim dritten Mal darf ich dann mal machen, was ich will. Also, kann ich mal das Bein hochheben oder mal rückwärts laufen.
Auf demselben Seil hat auch Natalia Weisheit ihre ersten Schritte als Seiltänzerin gemacht. Um die eigenen Kinder aufs Hochseil zu lassen, brauche sie vor allem eins.
Ich muss auch ein gewisses Vertrauen haben zu meinen Kindern. Und die müssen auch genauso ein Vertrauen zu mir haben. Also die sind ja auch nervös, wenn die wissen, okay, Mama klettert jetzt da hoch auf den ganz hohen Mast. Müssen die wissen, Mama hat genug Kraft, Mama kann das, Mama hat geübt. Und genauso muss ich das Vertrauen zu meinen Kindern auch haben. Ich bin beim Üben dabei, ich sage ihnen, worauf sie achten müssen. Und viel mehr kann man da nicht machen. Der Rest ist wirklich Vertrauen. Und das ist etwas, was unsere Arbeit ausmacht.
6 Monate im Jahr leben die Weisheits in Wohnwagen und reisen von Engagement zu Engagement. Finanziell laufe es gut, sagt Peter Mario Weisheit. Viele seiner Konkurrenten hätten aber mittlerweile aufgehört. Auch für ihn werde der Job schwieriger.
Das Leben ist komplizierter geworden für mich, weil die Umstände sich ständig ändern. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Ja, das geht schon los bei Lkw-Fahrverboten oder Zufahrtverboten für Städte oder neue Sicherheitsbestimmungen. Die Artistik ist genauso schwer geblieben, wie sie das vor 30, 40 Jahren schon war. Aber die Resonanz beim Publikum ist eher noch angestiegen in den letzten Jahren, als dass sie nachgelassen hat.
Beim Thüringentag dann das 125-jährige Jubiläum der Geschwister Weisheit. Ruby läuft konzentriert über das Seil. Ihr Auftritt gelingt. Das Luftschauspiel der anderen Familienmitglieder mit Akrobatik, Fahrrädern und Stelzen zieht viele Zuschauer in seinen Bann.
Schon beeindruckend, dass die 125 Jahre Tradition haben und wahrscheinlich die Kinder schon per Epigenetik diesen Gleichgewichtssinn mitbekommen.
Ich kenne sie auch aus der DDR von 1980, habe sie mal in Wolfen gesehen und es ist wunderbar, dass es die Familie noch so gibt und die das weit fortführen.
Strahlend verlassen die Weisheits das Hochseil, aber nur für wenige Stunden. Dann startet schon ihre nächste Show.
Und was man auf dem Hochseil ganz bestimmt nicht brauchen kann, ist schlechtes bzw. stürmisches Wetter. Was erwartet uns dann in den nächsten Tagen, Claudia?
Ingo erwartet uns nicht und die Vorhersage ist auch kein Drahtseilakt, weil es geht relativ langweilig und vor allen Dingen genau so weiter, wie wir es jetzt heute auch schon hatten. Das bedeutet dichte Wolkenfelder und Temperaturen, die mehr oder weniger genau das sind, was wir eigentlich erwarten dürften. Sie sehen hier, das gilt für viele Teile Mitteleuropas. Von Spanien über Frankreich, Deutschland weiter bis nach Skandinavien haben wir eine Temperaturabweichung von plus minus 0 beziehungsweise 1 Grad unter dem, was jetzt so Anfang, Mitte Mai zu erwarten wäre. Auch um uns herum deutlich wärmer, zum Beispiel in Italien oder auch Richtung Kroatien und Balkan. Also Temperaturen bleiben ähnlich wie im Moment, gedämpft, aber vollkommen normal für den Mai. Das zeigt auch sehr schön der Trend. Einerseits für Berlin, da geht es jetzt erstmal genau in Richtung des zu erwartbaren Wertes. Dann ein bisschen drunter, 2-3 Grad mit Höchstwerten von 14 Grad. Jetzt zu erwarten wären so an die 18. Und auch für Stuttgart sieht es nicht viel anders aus. Das heißt, die Temperaturen, hier der Durchschnittswert, gehen mal runter, mal ein bisschen rauf, liegen aber meist in dem Bereich, was jetzt eigentlich zu erwarten wäre, auch wenn der eine oder andere jetzt im Moment denkt, man könnte doch schon mal ein bisschen wärmer sein. In der Nacht haben wir es dazu weiterhin mit dichten Wolken im Süden zu tun. Daraus fallen auch noch ein paar Schauer, insbesondere im Süden Bayerns und Baden-Württembergs. Nach Norden oft klar, von Nordwesten kommen dann aber in der Nacht und vor allem morgen tagsüber dichte Wolkenfelder. Die bringen zum Teil auch Richtung Brandenburg und auch Sachsen-Anhalt so ein bisschen Sprüh- und Nieselregen. Und der sonnige Streifen, den es am Vormittag schon über der Mitte gab, der wird ein bisschen weiter nach Süden verschoben. Die Temperaturen gehen in der Nacht vor allem im Nordosten auf Werte unter 0 Grad zurück. Da ist es sternenklar. Das heißt, Bodenfrost sogar verbreitet. Am Nachmittag dann Höchstwerte von 11 bis 17 Grad, wo es den ganzen Tag drüb bleibt, 8 bis 10 Grad. Am Mittwoch im Südwesten, Donnerstag im Süden immer mal wieder nass, sonst Sonne, Wolken und ähnliche Temperaturen wie heute.
Alles klar, Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns zu Beginn dieser Tagesthemenwoche. Hier im Ersten folgt jetzt die Dokumentation Hitlers Volk, ein deutsches Tagebuch.
Darin geht es um den Alltag im Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkriegs.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.
Einen schönen Abend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.